Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Dunkle Gassen, zwielichtige Menschen. Wenn man den Begriff Halbseiten hört, dann hat man sofort bestimmte Bilder im Kopf. Der Autor und frühere ORF-Journalist Günter Zäuner beschäftigt sich schon lange mit Wiens Halbseiten der Welt, deswegen haben wir ihn heute zu einer Lesung eingeladen. Grüß Gott. In seinen Büchern erzählt er eben, so teils fiktiv, teils nach wahren Begebenheiten, Geschichten über Wiens Verbrecherwelt von der Kaiserzeit bis heute. Herr Zäuner, was ist denn das Faszinierende an dieser halbseidenen Welt?
Es ist eine Parallelwelt und mich hat immer fasziniert, was muss in einer menschlichen Biografie passieren, dass ich die Fronten wechsle. Und man lernt da die unterschiedlichsten Leute kennen, sehr kluge Leute, die aber eben durch gewisse Schicksalsschläge oder aus der Bahn geworfen wurden oder es einfach von Beginn an darauf angelegt haben, ihr Geld eben auf unreelle Weise zu verdienen.
Welche Schicksale haben Sie denn so kennengelernt in Ihrer Laufbahn? Ich weiß ja, Sie beschäftigen sich schon sehr lange damit.
Also mich hat immer interessiert eigentlich die höhere Schicht, die höheren Ränge, der kleine Hühnerdieb war mir immer wurscht eigentlich. Mhm. Und eine der letzten wirklich faszinierenden Persönlichkeiten war der ehemalige Unterweltsboss von Wien, der eine Zeit lang durch die Medien gegeistert ist vor einigen Jahren. Ein gebürtiger Kroate, den Namen sage ich jetzt bewusst nicht. Und wenn man den Mann kennenlernt, erstens einmal 8 Sprachen in Wort und Schrift perfekt, für einen Unterweltler völlig atypisch. Nichtraucher, Antialkoholiker, strikter Drogengegner, Veganer und Zen-Buddhist. Und unglaublich belesen und wie er heute die Wiener Unterwelt übernommen hat, bis unsere Wiener Striezis das kapiert haben, war schon alles vorbei, hat er schon gehabt. Ne?
War er schon Chef.
War er schon Chef.
Was hat diesen Mann denn dann dazu bewogen, eben in die Unterwelt zu gehen?
Er hat ein bewegtes Leben gehabt, ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil er lebt nicht mehr in Österreich, aber er hat einige Schicksalsschläge gehabt im privaten Bereich und es geht relativ rasch, dass man da in so eine Szene abdriftet und es soll ja niemand sagen, kann mir nie passieren, ich komme nie ins Häfen. Es geht schneller, als man denkt. Also da reicht schon ein einfacher Verkehrsunfall, den man halt verschuldet, mit Todesfolge unter irgendwelchen Umständen. Und das kann mitunter, ein Gefängnisaufenthalt kann sehr schnell eben alles verändern für den Rest des Lebens.
Die erste Geschichte, also die wir hören werden, heute stammt ja aus Halbseiten des kaiserlichen Wien. Was hat Sie denn zu genau der Geschichte inspiriert?
Dies beruht auf einem wahren Fall und die Täter wurden nie gefasst. Also das heißt, meine Täter sind fiktiv, aber alles drumherum, das ist natürlich der Wahrheit entsprechend und historisch belegbar und beweisbar.
Ist es das so, dass die Täter wirklich komplett frei erfunden sind oder ist das vielleicht so ein bisschen die Theorie,
wie es gewesen sein könnte? Die Täter sind frei erfunden, aber eben die ganze Geschichte ist reell passiert, real. Und die beiden Typen passen sich natürlich auch in diese Geschichte genau rein, sind jetzt nicht irgendwelche, den Ausdruck hat man damals ja gar nicht gekannt, irgendwelche Gangster, sondern halt so Vorstadt-Striezis.
Dann würde ich vorschlagen, hören wir uns die Geschichte mal an.
Die Geschichte heißt eben Vorstadt bleibt Vorstadt, spielt im Jahre 1891. Vielleicht ergibt sich heute eine Chance. Die beiden jungen Männer haben es bitter nötig, schließlich sind sie Stier, also total abgebrannt. Die letzten Gulden, die sie noch besaßen, verloren sie gestern in der Kreau auf dem Trabrennplatz. Eine flüchtige Wirtshausbekanntschaft gab ihnen einen angeblich todsicheren Tipp, wenn sie seine Zeche übernehmen. Dummerweise stiegen die beiden auf dieses Luftgeschäft ein. Poseidon hat bisher jedes Rennen gewonnen, schwor der Saufkumpan bei seiner seligen Frau Mama, der ihnen vorgaukelte, ein exzellenter Pferdesportkenner zu sein und mit Poseidon immer noch einen Treffer landen konnte. Warum er denn nicht selbst auf diesen gewinnbringenden Gigerer wette, fragten sie ihn. Doch der unbekannte, vermeintliche Philanthrop meinte nur, er müsse heute noch zu einer geschäftlichen Angelegenheit nach Salzburg reisen. Leider schien Poseidon gestern unpässlich gewesen zu sein, hatte keinen guten Tag oder es war ihm schlichtweg zu blöd, in der Hitze Runde um Runde und von der Peitsche angetrieben, im Kreis zu traben. Bereits nach einigen hundert Metern fing er an zu galoppieren und wurde disqualifiziert. Endlich hatten die beiden auch begriffen, dass sie einem Ganev, einem Gauner, hereingefallen waren. Wien mag zwar eine große Stadt sein, aber man begegnet sich immer zweimal im Leben. Wehe dem Flow Battle, wenn er ihnen wieder unter die Augen kommt. Doch das hilft ihnen im Moment auch nicht weiter. Sie müssen schleunigst an Flieder, an Geld kommen. Ihre Mägen knurren und fordern ihr Recht. Der Hadschete und der Rostige sind ein über Jahre eingespieltes Duo als Taschelzirger. Beide stammen aus Krems an der Donau im Niederösterreichischen und wollen in der Kaiserstadt das Glück machen. Leider empfinden sie Arbeit wie eine ansteckende Krankheit und vermeiden alles, um sich erst gar nicht damit zu infizieren. Lieber versuchen sie es auf die illegale Tour und haben es in ihrem Metier, dem Taschendiebstahl, bis zur Perfektion gebracht. Das Handwerk hatte ein alter Trickdieb von der Hasenleiten in Otterkring ihnen mit Hilfe einer Glöckerlpuppe beigebracht. Eine gefladerte Schaufensterpuppe wurde angezogen und mit Treten sind an den Taschen kleine Glöckchen angebracht. Der angehende Meisterdieb muss nun lernen, Gegenstände zu entwenden, ohne dass der leiseste Ton erklingt. Obwohl der Hadschete und der Rostige über die Volksschule nicht hinausgekommen sind, handwerklich sind sie hochbegabt. Der Spitzname des Hadschaten rührt daher, dass er vor einigen Jahren von einem gehörnten Ehemann in Flagranti erwischt wurde und fürchterliche Prügel bezog. Dabei fing er sich einen gewaltigen Brachäuder, einen fürchterlichen Schlag ein, der ihn unglücklicherweise gegen eine Tischkante krachen ließ und seine rechte Hüfte schwer lädierte. Seither hinkt er und zieht das Bein nach. Ein Vorteil für die kriminellen Taten des Diebesduos, da der Hadschete im Bedarfsfall ein erstklassiger Schauspieler ist. Überzeugend und mitleidheischend kann er den fechtenden, den bettelnden Invaliden mimen, während der Rostige, der in einschlägigen Kreisen wegen seiner roten Haare so genannt wird, das Opfer abstiert. Leider erweist diese Behinderung sich auch als Nachteil, wenn das Duo von der Hähe, der Polizei, verfolgt wird. Der Rostige schafft es meistens davon zu rennen, während sein Partner die Kraut fressen muss und in den Häfen in den Arrest wandert. Aber auf den Rostigen ist Verlass. Geduldig wartet er, bis sein Komplize die Strafe abgesessen hat, macht inzwischen weiter und wenn der Hadschete wieder ein freier Mann ist, erhält er seinen Anteil. Noch nie wurde er vom Rostigen übers Ohr gehauen. Irgendwo in dem Getriebe und Gewurl an der Sirkecke, einen Steinwurf von der Hofoper entfernt, muss doch heute noch etwas zu machen sein. Zumindest an Fleck ziehen, eine Brieftasche erbeuten. Zumindest so viel muss drin sein, dass es für ein billiges Nachtlager in einem Wirtshaus reicht. Vielleicht gelingt es Ihnen auch für die Nacht noch ein naives Dienst- oder Wäschermädel aufzugabeln. Zumindest wäre das Bett gesichert und wahrscheinlich mit eingeschlossen ein frivoles Vergnügen. Der Rostige ist ein Fäschack. Der hat genügend Chancen. Manche empfinden rote Haare als Stigma, aber viele Frauen meinen, dass Rothaarige ein besonderes Flair haben, dieses bestimmte Feuer, wie viele Männer es auch von rothaarigen Frauen annehmen. Bei der Anbahnung von amorösen Pantscheln erweist sich der Hadschete als Störfaktor. Nicht nur seine Behinderung verschreckt so manches Mädchen, auch in puncto Attraktivität kann er seinem Kumpanen nicht das Wasser reichen. Manchmal passiert es dennoch. Entweder will die Betreffende wissen, wie es denn so ist mit so einem Krüppel oder sie leidet unter extremem Notstand und es ist ihr egal. Fieberhaft suchen die beiden nach einem geeigneten Opfer, während sie gleichzeitig darauf achten, keinen herumpatrouillierenden Wachmann in die Arme zu laufen. Zwar sind sie derzeit nicht zur Fahndung ausgeschrieben, aber leicht können sie wegen Vagabondage arretiert werden. Schließlich verfügen sie über keinen festen Wohnsitz und ihre Papiere sind gefälscht. Es ist wie verhext. Zwar ist wie immer ein gewaltiges Remi-Demi an der Sirk-Ecke, benannt nach dem exquisiten Ledergeschäft August Sirk, gleich neben dem Wohnhaus, das in einem Jahr zum Hotel Bristol umgebaut werden wird. Nicht nur auf die Polizei müssen der Rostige und der Hadschete ein wachsames Auge haben. Hier an dieser äußerst beliebten Rendezvous-Flanier- und Treffpunkt-Ecke gelangen ihnen schon so manche lukrative Coups. Die Gefahr, möglicherweise wiedererkannt zu werden, ist nicht zu leugnen. Doch was bleibt ihnen anderes übrig? In den noblen Kaffeehäusern und Restaurationen haben sie keine Chance. Jeder Ober würde sie sofort aufgrund ihres äußeren Habitus zurück auf die Straße expedieren. Abgesehen davon, dass sie sich derartige Vergnügen in ihrer Zwangslage ohnehin nicht leisten können. Die Kreuzung mit den Menschenmengen ist nahezu ideal. Jeder, der auf sich hält, flaniert hier um die Mittagszeit herum, vom Schwarzenbergplatz bis zum Sirk an der Kärntnerstraße, sehen und gesehen werden. Der tägliche Ringstraßenkorso, wo Alt- und Vorstadt aufeinandertreffen. Mit spitzer Feder und einer zugehörigen Portion an Zynismus porträtiert der ungarische Schriftsteller und Journalist Ludwig Hevesi einige Jahre später dieses Schaulaufen. Ganze Prozessionen von zweibeinigen Bibern und Zobeln drücken sich aneinander vorbei. An der bekannten Straßenecke Sirk, wo alles wie auf Kommando kehrt macht, stauen sich die Gruppen von Rittern de Chic, der Monokeladel, die Bügelfaltokratie. Wer vom Präsentieren und Herumstolzieren etwas müde geworden ist, kann unter 27 Kaffeehäusern an der Ringstraße wählen, wenn eine Rastpause nötig ist. Das Nonplusultra jedoch, wenn seine Majestät in der Kutsche vorbeifährt. Sehen, aber manchmal passiert es, dass der Kaiser anhalten lässt und sich unter seine Untertanen mischt. Dann ist das Glück perfekt und für einige Minuten kann man sich der ersten Gesellschaft zugehörig fühlen. Trotz der noblen Garderobe, der feinen Damen und eleganten Herren, die Offiziere in ihren schmucken Uniformen, eingehüllt in Wolken von schwülstigen und schweren Parfums und Rasierwässern, lässt der Stallgeruch sich nicht überdünchen, der über der Ringstraße hängt. Noch dominieren Kutschen, Fiaker und Reiter das Straßenbild. Die Entwicklung des Automobils steckt noch in den Kinderschuhen und bald werden knatternde Motoren wiehernde Pferde ablösen. Zahlreiche Untergeschosse der Ringstraßenbauten dienen als Ställe. Im Innenhof des Palais Württemberg liegt Stroh und Rösser stehen herum. In Wien heißt es, das Glück ist ein Vogel. Ja, und manchmal fliegt dieses Vögelchen auch Bülchern wie dem Hatscherten und den Rostigen zu. Plötzlich stößt das Hinkebein seinen Komplizen an. Gibt nur ein Herrgott, grinst der Hatscherte mit seiner unübersehbaren Zahnlücke. Und ab und zu blickt er auf Leute wie uns over. Schau, wer da steht, der mit der speckigen Melone. Tatsächlich, nickt der Rostige, den kaufen wir uns jetzt, jetzt gehört er uns. Scheinbar herumspazierend nähert das Duo sich von hinten, um den Mann plötzlich links und rechts an den Oberarmen zu packen. Dem Überrumpelten fährt der Schreck in sämtliche Glieder. Nochmals ein herzliches Vergötz Gott für den Wams, sagt der Hatscherte. Herrst der Poseidon war wirklich schnell wie ein Blitz. Sag einmal, Rostäscher, hänselt der Rostige dem Betrüger. Ist jetzt Salzburger Vorstadt von Wien? Ist mir neu. Bist aber sehr schnell wieder zurückgekehrt. Lasst's mir aus, oder ich schrei am Hüfe. Geh wirklich. Davon lässt das Duo sich nicht beeindrucken. Huch zu, sagt der Rostige sehr leise. Wir haben beide ein Travanka eingesteckt. Wüsst wirklich, dass wir die damit anstechen? Es geht sehr schnell. Ich kenne die Herren doch gar nicht. Lassen Sie mich aus dem Kraut. So ein schlechtes Gedächtnis lässt der Hatscher dir nicht locker. Gestern in Gumpendorf beim Heurigen schon vergessen. Pass auf, Rostäscher. Wir gingen jetzt ein paar Schritt, wo uns keiner sieht, und wir sackeln die aus. Dann schlägst die. Und am besten trittst du uns nie wieder unter die Augen, wenn du weiter unversehrt bleiben willst. Dem kleinen, feisten Mann mit dem buschigen Backenbart und seiner Speckmelone auf dem Kopf bleibt keine andere Wahl. In dieser ausweglosen Situation muss er sich fügen. Er hat zu viel auf dem Kerbholz. Einen Wirbel kann er sich nicht leisten. Unweit des Stadtparks findet sich ein Plätzchen, wo das Trio ungestört ist. Während der Hatscher der Schmiere steht und aufpasst, dass nicht unerwartet ungebetete Zeugen aufkreuzen, stiert sein Kompagnon sein wehrloses Opfer ab. Der heutige Tag hat sich bereits mehr als gelohnt und dabei ist es erst Mittag. Eine wohlgefüllte Brieftasche mit knapp 30 Gulden wechselt den Besitzer. Natürlich ist klar, dass dieses Portemonnaie mit dieser Barschaft niemals rechtmäßig in die Hände der Speckmelone gelangt war. Das nennt sich ausgleichende Gerechtigkeit für die verlorene Pferdewette und dass die beiden gestern auch noch die Zeche der Melone begleichen mussten. Zumindest nach dem selbstgeschnitzten Rechtsverständnis des Rostigen und des Hatscherten. Eine weitere Zugabe, eine goldene Taschenuhr mit Kette, die den beiden Halunken bereits gestern am heurigen Tisch ins Auge gestochen war. Auf der Innenseite des aufgeklappten Deckels eine feingestochene Gravur für meinen Rudolf von deiner Juli. Leider gibt es keine Möglichkeit, sich das gute Stück anzueignen. Aber wie man sieht, gut Ding braucht Weile. Bist du der Rudolf? Fragt der Rostige. Nein, ich bin der Nazl, Ignaz Baumkirchen aus Margareten. Lügen macht sich in dieser ausweglosen Situation macht keinerlei Sinn. Mit diesem Halunken ist nicht zu spaßen. Außerdem stecken blöderweise seine richtigen Ausweispapiere in der Brieftasche. Gestern dachte er noch, dass er mit zwei Deppen gesoffen hatte, denen er alles verkaufen konnte. Jetzt wird er eines Besseren belehrt. Die Uhr war für stiere Zeiten gedacht. Versetzt im Pfandl hätte der Chronometer einiges als Überbrückungshilfe eingebracht. Das kann Baumkirchner jetzt in den Wind schreiben. Wir mussten dick stessen, hakt der Rostige nach. Die habe ich vorhin bei der Hofoper auf der Straße zufällig gefunden. Die Antwort für diese Lüge folgt postwendend in Form einer Murztrum-Watschen, dass die Melone in den Staub fällt. Das kann der Rostig auf den Tod nicht leiden, wenn ihn wer für dumm verkaufen will. Dieser Baumkirchner ist ebenso wie Sie in der gleichen Branche tätig und immerhin gibt es eine Ganovenehre. Steht eh im Deckel, mault Baumkirchner und reibt sich seine gerötete Backe. Ja und? Hackt der Rostige giftig nach, zwar Vornamen und weiter. Sein Instinkt sagt ihm, mit dieser Uhr hat es etwas Besonderes auf sich, da steckt mehr dahinter. Na, in irgendeinem Wirtshäusl in Gumpendorf sind die zwei da gesessen und haben allen erzählt, was sie sich nicht alles leisten können. Er war schon ein bisschen angespitzt und hat herumgeprallt, seine Uhr herzackt. Später war dann ein Buschkawü mit einem anderen Besoffenen und ich habe die Gelegenheit genutzt und bin mit der Uhr ballisiert. Ehrlich, mehr weiß ich wirklich nicht. Das nehmen der Rostig und der Hatscher ihm sogar ab. Noch ist die Durchsuchung nicht vorbei. Ein Griff in den Hosenbund und der Rostige hält plötzlich eine Krachen in der Hand. Ah, da schau ich aber jetzt. Liegt sowas ab auf der Straße bei der Hofoper um und um? Pass auf, dass das Ding nicht losgeht, zischt der Hatscherte ängstlich. Geh, scheiß dich nicht da. Winkt sein Partner ab, ich kann mit Waffen umgehen. Schließlich habe ich bei den Dragoner dient. Das stimmt sogar. Allerdings wurde er wegen Kameradschaftsdiebstahl unherrnhaft entlassen. In seinen Händen hält der Rostige eine Mauser C96-Pistole, eine ungewöhnliche Waffe, da sich das Magazin vor dem Abzugshahn befindet. In militärischen Kreisen wird sie wegen ihrer Zuverlässigkeit und der durchschlagskräftigen Munition sehr geschätzt. Der Rostige überprüft die Pistole, sie ist geladen. Sei vorsichtig, erst die ist scharf, warnt er seinen Kumpanen, übergibt ihm die Waffe. Der Hatscherte wickelt sie schnell in ein Taschentuch und lässt sie unter seiner Jacke verschwinden. Woher aus dem Pumperer, will der Rostige es genau wissen. Habe ich in München am Bayern angenommen, antwortet Baumkirchner, ein Offizier, der Spülschulden bei mir gehabt hat. Mit dieser Erklärung geben sich die beiden Räuber zufrieden. Außerdem ist es ihnen egal, woher die Mauser stammt. Hauptsache, nun sind sie endlich selbst im Besitz einer Waffe. Verschwind, fordert der Hatscherte Ignaz Baumkirchner auf. Jetzt sind wir quitt. Aber, widerspricht der Ausgeraubte, ihr könnt's mich da jetzt nicht da neben die Bock stehen lassen. Lasst mir wenigstens 5 oder nur besser 10 Gulden. Wir können da in Zukunft auch zusammenarbeiten. Die Antwort ist ein fester Tritt vom Rostigen im Baumkirchners Allerwertesten und begleitet mit den Worten, du kannst von Glück reden, dass wir heute gut aufgelegt sind. Sonst schneiden wir Rosteischern wie dir gleich die Gurgel durch, schlechte. Während Baumkirchner voller Wut und Rachegelüste seine Wege zieht, freuen sich der Rostige und der Hatscherte diebisch über ihren gelungenen Coup. Jetzt ist das Leben wieder schön. Das heutige Nachtlager ist gesichert und für die weiteren Wochen ebenfalls. Sie können sich nun jeden Tag die Bäuche vollschlagen, saufen und obendrein ein paar liederliche Weiber leisten. Obwohl unbedarfte, naive Dienstrutschen ihren Reiz haben, doch gegenüber einer fertigen, gestandenen, ausgeschammten Hure kein Vergleich, denen muss man nichts mehr beibringen. Komm, wir verschwinden, drängt der Rostige zum Aufbruch, der Teufel schläft nicht. Alles er gesehen hat uns sicher niemand, beruhigt sein Komplize ihn. Ich hab aufgepasst wie ein Haftelmacher. Glaubst du, dass der Nasl uns hochgelassen? Geh, niemals. Der Rostige lacht hell auf, gegen den Strolch sind wir zwar da harmlos wie zwei Pfaffen. Aber es kann uns eh wurscht sein. Wo gedenken wir heute, unsere edlen Häupter zur Ruhe zu betten? Witzelt der Hatscherte und spricht plötzlich mit sehr nasalem Tonfall. Wir fahren nach Gumpendorf, entscheidet der Rostige. Ne, und was machen wir dort? Der Hatscherte ist davon nicht besonders begeistert. Dort ist da nichts los. Der Rostige deutet auf die Uhr in der Tasche seiner Weste. Wenn das stimmt, dass dieses Ehepaar mit seinem Geld in Gumpendorf herumprotzt, dann wird da noch viel mehr zum Holen sein. Wir hören uns ein bisschen um ein Dumm. Vielleicht ist uns Fortuna weiterhin hold und wir stöbern die Leute auf. Dafür müssen wir sie erst einmal finden, wendet der Hatscherte ein. Na, so groß ist Gumpendorf auch wieder nicht. Wir quartieren uns dort ein, schauen uns ein bisschen und hören uns ein bisschen um ein Dumm. Ein Zimmer finden wir leicht, vermietet doch eh jeder wegen der hohen Preise zumindest ein Kabinett. Ein Zimmer in einem Gasthaus wäre schon drin, entgegnet der Hatscherte. Schließlich haben wir jetzt ein Gerstl und wir können das uns getrost gönnen. Im Gegensatz zum Rostigen schöpft der Hatschete aus dem Vollen, ohne viel nachzudenken, wenn genügend Barschaft vorhanden ist. Zur Feier des Tages beschließt sein Partner, lässt man uns heute an Fiaker. Misstrauisch mustert der Kutscher die beiden absolut nicht vertrauenserweckenden Männer, als sie bei der Hofoper in sein Zeugel steigen. Dann sagt er sich insgeheim, diese beiden Bochereimandeln, diese eher schmächtigen Männer, gehen ihm nicht durch. Gegen den korpulenten Fiaker mit seinem imposanten Löffelwischer unter der Nase sind sie chancenlos, sollten sie tatsächlich beabsichtigen, ihn um seinen Fuhrlohn zu betrügen. Gumpendorf ist eine sehr alte Siedlung entlang der alten Römerstraße, hat ihren Ursprung ungefähr im Jahr 1000 nach Christus und wird erstmals 1130 urkundlich erwähnt. Der Name stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit von Gumpe, dem Tümpel. Der damals noch unregulierte Wienfluss führte zu häufigen Hochwasserkatastrophen und danach blieben zahlreiche Tümpel zurück. Seit 1798 stand Gumpendorf unter Wiener Grundherrschaft, bevor es 1850 wie viele andere Vorstädte eingegliedert und zum 6. Bezirk wurde. Von der Industrialisierung profitiert auch Gumpendorf. Zahlreiche Betriebe und Manufakturen sind hier angesiedelt. Bereits 1827 zählte die Vorstadt an die 30.000 Einwohner. Von wegen, in Gumpendorf ist nichts los. An jeder Ecke, auf jedem Platz, in den Straßen und Gassen ist ein buntes Treiben zu beobachten. Und doch das gilt eigentlich für die gesamte Kaiserstadt. Man lebt öffentlich, draußen läuft der Handel mit Waren aller Art ab. Entweder wird auf den vielen Märkten oder direkt durch die Fensterläden verkauft. Wanderhändler aus den entlegensten Teilen der Monarchie ziehen in ihren regionalen Trachten herum und bieten ihre Spezialitäten an. Obendrein gibt es laufend Kirrtage und andere Remassure. Der Hatschete und der Rostige lassen den Fiaker bei der Ägidiuskirche anhalten. Anstandslos bezahlen sie die Taxe, geben noch einen fürstlichen Schmattes, leben und leben lassen. Trotzdem traut der Fiaker ihnen nicht über den Weg, ist heilfroh, diese unsympathischen Fahrgäste losgeworden zu sein. Ein Kutscheberer kreuzt den Weg der beiden, bietet aus einem Korb welsche Früchte und verschiedene Hafnerwaren, also Koch- und Essgeschirr, an. Der fliegende Händler stammt von der deutschen Sprachinsel Gotsche im Herzogtum Krain. Dem Rostigen und seinem Komplizen steht weder der Sinn nach Obst und schon gar nicht nach Geschirr. Was sie wollen, ist Stand der Bäder etwas Handfestes zwischen die Zähne. Ein Schweinsbratl mit Kraut und Knädeln oder ein deftiges Gulasch mit viel Paprika. Doch der Kutscheberer lässt nicht locker, will ihnen pfeifern, kleine Pfeifchen in Vogelform für die Kinder andrehen, wieder erfolglos. Außerdem, mit so einem sich näher einzulassen, kann fatale Folgen vor allem für den Geldbeutel haben, da diese Händler aus der Krain sich hervorragend auf das betrügerische Glücksspiel verstehen. Ausgerechnet mit dem Rostigen und dem Hatschaten will er windige Geschäfte machen, wobei die beiden doch selbst sich bestens darauf verstehen. Erst unter Androhung von kräftigen Seufzern zieht der Kutscheberer lauthals fluchend und Verwünschungen ausstoßend von dannen. Kaum ist dieser lästige Händler verschwunden, stellt sich den beiden ein Welscher in den Weg, der unbedingt seine Figurini an den Mann bringen will. Kleine, kitschige, billige Gipsfiguren, die allerdings als Geschenkartikel und Mitbringsel sehr beliebt sind. Katzelmacher, putz dich, sonst brocke deine Uhrwaschel noch, schnauzt der Hatschete ihn an. Zwar versteht der Italiener kein Wort, aber am Gesichtsausdruck erkennt er sofort, dass dieser Henken dem nichts abkaufen wird und kontert zornig mit Rimbambito und Conione, bevor er sich trollt. Kaum ist der Italiener verschwunden, taucht der nächste Itaker auf, ein Salamucci-Mann. Und er hat mehr Verkaufsglück. Da der Hunger sehr groß ist, kaufen sich die beiden gerne diese kleinen mundgerechten Portionen an Salami und Emmentaler Käse. Als Zwischenmahlzeit auf dem Weg in ein passables Wirtshaus, wo der Rostige und der Hatschete sich endlich die Bäuche vollschlagen können. Vor dem Tor streitet eine Hausfrau mit einer Gruppe slowakischer Rasselbinder und Pfannenflicker herum, die Geschirr reparieren. Entweder will die Frau den vereinbarten Lohn nicht bezahlen oder die Slowaken versuchen, sie übers Ohr zu hauen. Allgemein gelten diese Leute als lichtscheues Gesindel, dem nicht über den Weg zu trauen ist, ebenso wenig wie der Partie Zwiebelgrauwoden, die vorwiegend Zwiebeln und Knoblauch, aber auch andere Lebensmittel in ihrem Sortiment haben. Lautstark preisen sie ihre Waren mit unüberhörbaren Akzenten. Fandel, Sprudel, bretterne Nudel, hulzerne Pferdel, fleischerne Schlegel, hulzerne Tägel, Kafts, Mutterle, Kafts. Ein verhutzeltes Lavendelweiblein bietet in einem Körbchen die wohlriechende Pflanze an, die für angenehmen Duft im Wäschekasten sorgt. Mit kräftiger Stimme, die man aufgrund ihrer Statur ihr gar nicht zutraut, leiert sie ihren Singsang wie eine Drehorgel monoton herunter. An Lavendel hätte ich da, kauft's mir dann auch. Ein Stück weiter interessieren einige Frauen sich für angebotene Leinwand und gewebte Stoffe, die von den Schleisiern feilgeboten werden und aus der Zwettler Gegend im Waldviertel kommen. Ein Weilchen lauschen der Rostig und der Hatscherte einem Bänkelsänger zu, der sehr zotige Lieder singt und die Leute zum Lachen bringt, während einige Mütter ihren Kindern die Ohren zuhalten. Dieser Samstag, der 4. Juli 1891, ist ein herrlicher Sommertag. Zwar haben sich einige Wolken gebildet, aber nach Regen schaut es nicht aus. Der Rostig und der Hatscherte fühlen sich prächtig. Geld in den Taschen, das Leben ist wieder schön geworden. Dennoch bleiben sie auf der Hut, wollen verständlicherweise keinem Wachmann in die Arme laufen. Gefälschte Papiere, etwas zu viel Gulden bei sich und obendrein bewaffnet, das sind äußerst schlechte Karten vor einem Gesetzeshüter. Da gehen wir jetzt rein, beschließt der Rostige und deutet auf ein Schild zum Blauen Strauß. Der Flamand der beiden ist gewaltig und sie beschließen, sich durch die Speisekarte durchzuessen. Heute soll es an nichts mangeln. Um die Mittagszeit ist das Wirtshaus bestens besucht. Nur mehr ein Tisch in unmittelbarer Nähe eines älteren Ehepaares ist frei. Einige der Gäste drehen sich neugierig um und mustern die Neuen, die sie hier noch nie gesehen haben. Auch der Wirt sieht seine heruntergekommenen Gäste sich sehr genau an. Ob die wohl zahlen können? Was dürft's denn sein, die Herren? Fragt er höflich. Zwei Kriegeln und die Speiskarten, bestellt der Rostige lächelnd. Es ist schon länger her, dass die beiden sich wie richtige Herren fühlten und dieses Gefühl gilt es auszukosten. Zahlen, ruft der ältere Herr neben ihnen mit den gepflegten, gescheitelten Haaren und Schnurrbart. Komme sofort, antwortet der Wirt hinter seiner Schank. Nachdem er dem Rostig und den Hatscherten ihre Biere auf die Tische gestellt hat und sie noch die Speisekarte studieren, wendet er sich dem Ehepaar zu. Na, wo soll's denn morgen hingehen, Herr von Emmeter, will der Wirt wissen. Anscheinend zählt das Paar zu den Stammgästen. Wenn's Wetter weiterhin so schön bleibt, dann wollen wir eine Landpartie hinauf auf den Kohlenberg machen. Ein bisschen spazieren, die gute Luft genießen und danach geht's zum Heurigen. Schließlich haben wir ein Leben lang gearbeitet und genug uns beiseite legen können. Wir sind ja keine Hungerleider und wir können es uns erlauben. Die Kantine wirft genug ab. Ja, und wie der Fall ausgeht, das muss man dann leider selbst nachlesen.
Ja? Wie ist denn die konkrete Idee zu dieser Geschichte entstanden?
Die ganze Serie beruht auf einer Schnapsidee, leicht erklärt. Es gibt ja gewisse Anthologien, das heißt, das Thema ist vorgegeben und dann werden Autoren engagiert, die über dieses Thema schreiben und ein Autor spielt den Herausgeber. Ich habe schon etliche Angebote gehabt, habe das immer abgelehnt, weil ich kenne meine Pappenheimer, dann gibt es einen gewissen Stichtag, wo die Texte da sein müssen, der eine erzählt man, ich brauche nur zwei Tage, der nächste eine Woche und so weiter und so fort. Der Verlag macht Druck, das tue ich immer nicht an. Und habe mir gedacht, jetzt mache ich mir meine eigene Anthologie, bin mein eigener Herausgeber und habe meine Ruhe. Und das Ganze hat dann eben begonnen mit dem halbseidernen Wien, 23 Bezirkskrimis, für jeden Bezirk einen bestimmten Krimi. Und das hat eingeschlagen, worauf der Verlag dann gesagt hat, mach weiter. Was machen wir als nächstes? Dann machen wir historische Krimis. Halbseitiges historisches Wien. Wieder für jeden Bezirk einen bestimmten Krimi. Und das hat von mir in der Form noch keiner gemacht, dass im Anfang 197 nach Christus im ersten Bezirk, Wien-Dobona, gehe alle wichtigen Epochen durch. Und erst im 23. bin ich dann im Jahre 2017 gelandet. Hat auch wieder funktioniert. Jetzt ist es halbseitige kaiserliche Wien heraus. Und derzeit ist in Arbeit das halbseidene mittelalterliche Wien. So ist das Ganze entstanden.
Also Ihnen gehen da die Ideen nicht aus, kann man sagen?
Noch nicht. Funktioniert die Festplatte.